Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Beyond Page Views. Hier ist Michael Janssen, ich sitze gerade in Bangkok und virtuell neben mir sitzt der
Markus Bersch aus Mönchengladbach, wo es gar nicht richtig hell werden will, und ich sag's jetzt einfach, obwohl ich es nicht mehr darf: Frohes Neues.
Oh, frohes Neues. Ja, wir haben ja noch den Januar, man sagt ja den ganzen Januar über, darf man das
ich
sagen.
Ich dachte, irgendwo steht es noch zum 15.
Ach so, ich weiß gar nicht, wann das chinesische Neujahr ist, ob ich jetzt bald hier, weil hier ist das halt länger, weil in Bangkok ist alles ein bisschen anders. Die feiern ja viel mit den Chinesen zusammen, weil hier ganz viele Touristen sind von den Chinesen. Ich glaube, die haben jetzt bald, oder Vietnamesen, ich weiß nicht, auf jeden Fall ist hier überall noch New Year, hängen überall noch Schilder rum. Und wir haben es hier knackige 30 Grad gerade. Ich bin froh, dass meine Klimaanlage funktioniert. Wie viele Grad sind bei dir?
Ich tippe 13. Ich bin noch nicht im Auto gesessen, deswegen weiß ich nicht, wie es genau ist, aber...
Genau, bei dir ist ja auch noch früh morgens und bei mir schon Nachmittag, 6 Stunden Unterschied. Trotzdem haben wir es geschafft, zusammen jetzt heute für den Podcast uns virtuell zusammenzufinden. Und dann legen wir mal direkt los. Und zwar direkt mit den Fundstücken.
Genau.
Und da bin ich dran, und zwar merke ich halt auch wieder immer wieder in Seminaren, in Gesprächen und bei Audits, wie wichtig das Kampagnen-Tagging ist. Und die Analytics hat mal wieder was geschrieben. Und zwar, welche Desaster es im Kampagnen-Tagging gibt, also sowas wie, wenn man ganz viel in ASA drin hat und solche Sachen, warum, wieso, weshalb, kommen wir heute zum Ding des Monats dazu. Denn wir haben uns gedacht, das Thema ist so wichtig, dass wir es mal zum Thema dieser Folge machen. Was ist Kampagnen-Tagging, wofür brauche ich das, worauf muss ich achten? Aber dazu später, und dazu ergänzt natürlich dann auch der Link von Analytics. Und Markus, du hast einen Link mitgebracht von einem Mitbewerber von Google Analytics.
Genau, also der eine oder andere wird es mitbekommen haben. Ich habe darüber geschrieben, aus Rider wird jetzt Twix. Also Piwik, das normale Piwik, das ohne Pro, hat sich umbenannt in Matomo oder wie auch immer man es ausspricht. Und ich habe auch noch eine Begründung gefunden, warum das jetzt so ist. Da geht es hauptsächlich halt um den Privacy-Fokus, ne, dass der Nutzer und dessen Datenschutz jetzt mehr im Fokus stehen, weswegen ich nicht weiß, warum man sich deswegen umbenennen muss. Ich glaube mal eher, dass es ein bisschen was damit zu tun hat, dass es auch immer schwierig war, schon rein sprachlich jetzt zwischen Piwik und Piwik Pro zu unterscheiden. Und weil sich dann irgendwann ja mal schon beides mehr oder weniger in eine andere Richtung entwickelt hat, hat man sich hier vielleicht auch für einen anderen Namen entschieden, mag sein. Worauf ich aber aufmerksam geworden bin in dem Zusammenhang, ist, dass es jetzt inzwischen einen Riesenhaufen von sinnvollen How-Tos gibt, zum Beispiel, wie man AdWords-Kampagnen oder diese Kampagnen oder jenes macht oder Events trackt, wenn Tritratrulala passiert. Also all diese Dinge, die wir so gewohnt sind, auch in Google Analytics zu implementieren, da gibt es eine prima How-To-Sammlung im matomo.org-Blog. Und wer mit Matomo dem Piwik arbeitet, der kann sich da auf jeden Fall mal umschauen. Sind also gleich 3 Links auf einmal.
Genau, das sind 3 Links auf einmal, alle zu Piwik und Matomo. Wir können ja mal überlegen, ob wir dazu mal eine Folge machen und Spezialisten dazu befragen, was Piwik eigentlich macht und ob das gute Sachen kann, oder damit wir einfach mehr darüber erfahren, weil ich weiß relativ wenig über Piwik. Und ich glaube, der Thomas Zeithammel, der macht da relativ viel mit. Können wir den ja mal fragen, wenn wir Lust haben.
Ja, machen wir mal.
Für eine nächsten Folge dann mal Piwik als Thema. Genau, jetzt bin ich dran mit dem Problem, wenn deine Landingpage not gesettet ist, also Landingpage ist dann not set in Klammern, das kommt manchmal vor, relativ selten, und woran das liegt und was man dagegen tun kann und Fehlererkennung und sowas, haben die Analytics Pros in einem Blogpost zusammengefasst, ist relativ technisch komplex, und bei mir kommt es eigentlich relativ selten vor, dass die Landingpage not set ist. Markus, bei dir, hast du mal drauf geachtet?
Also da, wo ich drauf achte, nicht. Wo ich nicht drauf achte, weiß ich nicht. Aber ja. Klar gibt es immer wieder Möglichkeiten, warum das so ist. Ich meine, es wird ja halt auch ganz gut beschrieben. Und oft liegt es halt tatsächlich an der Implementierung. Und wenn es dann wichtig ist, kann man es auch korrigieren in der Regel.
Genau. Also ich kenne halt ganz viel NotSet beim Title. Wenn der JavaScript-Code vom Title ausgeführt wird, dann hat er den halt noch
ja.
nicht.
Im alten. Ja gut, irgendjemand hat ja mal geschrieben, so weit wie möglich nach oben, hat das dann jemand ernst genommen.
Ja, genau, ganz nach oben. Ist hervorragend. Sehr schön. Okay, aber wer dazu genaues wissen möchte, wer das Problem hat, einfach den Artikel in Analytics Pros anklicken, durchlesen, verstehen und dann das Problem beheben. Und der nächste Link ist wieder von dir, von den Freunden von eTracker.
Genau, weil wir ja hier ein Webanalyse-Podcast sind und nicht unbedingt ein Google Analytics-Podcast, auch wenn das meistens natürlich so klingt, was, finde ich, dem Marktanteil wahrscheinlich auch gerecht wird, gucke ich trotzdem schon mal, was passiert rechts und links. Also während ich Piwik, oder ich muss mich jetzt dran gewöhnen, Matomo zu sagen, schon mal ab und zu sehe im echten Leben, passiert das beim eTracker zwar nicht, dennoch gucke ich da, was im Blog passiert. Und was ist passiert? Es gab ein Weihnachtsgeschenk für alle Benutzer, nämlich eine Scroll-Analyse.
Wow.
Ja, was heißt wow? Ne? Also man muss ja nicht alles immer kleinreden. Viele Leute kümmern sich ja auch in Google Analytics darum und machen sich Gedanken, ob man Scroll-Analyse machen soll oder nicht. Und der Tag-Manager hat es irgendwie jetzt auch einfacher gemacht, das zu implementieren. Und beim eTracker musst du halt gar nicht implementieren, weil es dann sowieso da ist. Ne? Also ist ja auch nicht verkehrt. Ne? Also wer den eTracker nutzt und Scroll-Analyse machen will, der kann das halt jetzt, ohne da irgendwo rumbasteln zu müssen. Das finde ich schon ganz okay.
Ja, ich bin halt generell kein Freund der Scroll-Analyse, weil sie meistens nur aufgenommen wird, also gemessen wird und nie genutzt wird. Ja. Und selbst wenn sie angeschaut wird, wird darauf immer noch keine Entscheidung getroffen.
Ja, so unterschiedlich können Menschen sein. Ne? Ich finde Scroll-Analyse hier und da ganz hilfreich, dafür mag ich den eTracker nicht.
Ja, genau. Darum sind wir auch zu zweit hier im Podcast und haben verschiedene Meinungen. Das ist ja das Schöne hier. So, nächster Punkt. HTTP to HTTPS-Umstellung. Also SSL-Umstellung. Was man alles beachten muss, hat Luna Metrics einen Blogpost dazu gemacht. Und da habe ich immer wieder Fragen von Leuten, die dann auch kurz bei Facebook fragen, Michael, ich habe jetzt auf HTTPS umgestellt. Wo muss ich das denn jetzt in Analytics umstellen? Und eigentlich gibt es keinen wichtigen Bereich, wo man es umstellen müsste, weil das Protokoll kommt standardmäßig gar nicht an. Das Protokoll wird eigentlich gar nicht übertragen und der Analytics-Code ist jetzt schon seit Jahren verschlüsselt möglich. Von daher muss man eigentlich nur überprüfen, ob es noch trackt oder nicht. Und genau das steht auch in dem Blogpost drin. Ansonsten ist der Rest eher für SEOs und andere Leute. Also einfach, wenn ihr HTTPS umstellt, guckt einfach mit dem Tag Assist und mit anderen Tools, ob die Daten noch geschickt werden oder ob dem Google Analytics-Debugger. Das reicht dann.
Ja.
Von daher, viel mehr muss man eigentlich nicht beachten bei der HTTP-Umstellung, also in der Protokollumstellung.
Nee, eigentlich nicht.
Also wer noch möchte, kann das...
Es gibt in den Einstellungen der Datenansicht ja bei der URL der Webseite eine Auswahl zwischen HTTP und HTTPS, aber wenn man vergisst, das umzustellen, dann frag mich bitte nicht, was das für Auswirkungen hat. Ich kenne keine.
Gar keine. Weil auch diese Domain-Einstellung gibt es übrigens jetzt zweimal, habe ich letztens entdeckt, einmal auf Property-Ebene und einmal auf Datenansichtsebene. Ich weiß nicht, welche überschreibt. Aber ich finde es interessant, dass es beide gibt inzwischen. Macht keinen Sinn, gibt es aber, weil es beides mal Pflicht
ist. Ja, spätestens beim Cross-Domain-Tracking wird es dann auch schwierig. Musst du dann mit Regex
übertragen. Genau, sehr schön. Darum, also wenn ihr auf HTTPS umstellt, viel müsst ihr im Analytics nicht umstellen. Einfach weiter messen und gut ist.
Jo.
So, und jetzt hast du gesagt, dass Brian unsere Hilfe
braucht. Genau, Brian Clifton macht wahrscheinlich wieder ein neues Analytics-Buch und ich fand es ganz lustig, er stimmt in seinem Blog darüber ab, ob man lieber Bilder in Farbe oder Schwarz-Weiß haben will und wenn man Farbe hat, ob man dann noch mehr dafür bezahlen möchte. Ganz kurze Abstimmung, einfach kurz draufklicken, nachschauen, eine von den drei Optionen wählen. Ich fand die bisherigen Ergebnisse zumindest da überraschend. Hätte ich nicht gedacht, dass das, was jetzt gerade vorne lag, vorne liegt.
Was liegt vorne?
Im Moment war es schwarz-weiß.
Verstehe ich. Also mein Kindle ist auch schwarz-weiß.
Ja, gut. Aber du hättest dann ja gesagt, ist mir egal, ich lese digital. Ne? Wäre die dritte Option gewesen, glaube ich. Aber auch da kann man natürlich Farbe oder schwarz-weiß ausliefern. Ich wollte eigentlich nicht verraten, was vorne liegt, damit ein bisschen Spannung da bleibt. Aber dann guckt vielleicht nach, ob schwarz-weiß immer noch vorne liegt. Und stimmt.
Genau, weil... ist ja heute und wenn du als Zuhörer es hörst, wissen wir ja nicht. Von daher kannst du deiner Option halt noch die Kraft verleihen, damit du entweder Farbe oder Schwarz-Weiß oder ganz egal bekommst.
Ja. Also worauf ich hinaus wollte,
ist ganz egal,
jetzt fragt er mal was, gibt ihm eine Antwort.
Ja, cool. Sehr schön. Nächster Punkt dreht sich um Data Studio und zwar erklären die Luna Metrics, wie man Properties vergleichen kann, also mehrere Properties, die Daten einfach vergleichen kann, gucken kann, wo kommt was raus und einfach dann mit alles in einen Bericht packen kann. Ist jetzt kein Rocket Science, aber gut zu wissen, gerade für welche mit mehreren Properties, mal anschauen und nachbasteln. So, als nächstes wieder mehr dein Thema.
Ja, kann man auch einfach nur schnell sagen, die neue Search-Konsole ist halt da, ist ja viel drüber geredet worden, da kommt was und dann kriegt man mehr Monate oder vielleicht auch nicht. Und dann hatten es eben vereinzelte Properties, meistens irgendwelche Properties, in die man sowieso nicht reingucken wollte. Und jetzt gibt es die eigentlich für alle, haben wir nochmal verlinkt. Hast du auch schon mal reingeguckt?
Soll ich ehrlich sein?
Ja. Nein. Okay, gut. Dann bist du nur einen wenigen kurzen Schritt hinter mir, Will. Ich habe mal kurz reingeschaut und habe da, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich nur 3 Berichte mit Details gefunden und mir fehlen ganz viele Dinge in der Navigation und ich weiß nicht, ob es mein Fehler ist, aber da muss ich mich auf jeden Fall nochmal mit befassen. Sieht schön aus, aber mir fehlt da irgendwie mehr als die Hälfte.
Ja, tja, das darum habe ich noch nicht reingeschaut. Ich lasse mir erstmal die anderen gucken und dann lese ich Zusammenfassung, ob es lohnt oder nicht. Und Search Console ist auch oft nicht so interessant für mich, weil ich einfach die Daten nicht so mag. Aber da bin ich ja relativ alleine, glaube ich.
Ja.
Genau, jedem sein Spielzeug. Ich mag Analytics mehr. Da sind die guten Sachen, die mir gefallen. Und das reicht mir.
Ja, da haben wir
so, nächster Punkt.
Genau. Ja. Ich wollte da gerade super überleiten und sagen, haben wir ja keine Limits, was Meinungen angeht.
Genau, wir haben keine Limits, aber es gibt Limits in Analytics. Und zwar gibt es generell die Hit-Limits und so. Und die Analytics-Pros haben was dazu geschrieben, welche Limits es eigentlich in Reports gibt. Und also wer große Websites hat und viele URLs hat, der sieht halt irgendwann nicht mehr alle URLs, sondern dann plötzlich Other heißen die dann. Können sehr viele sein unter Umständen. Und das passiert halt, wenn bestimmte Limits überschritten werden. Welche das genau sind, können wir in den Analytics-Post lesen, haben wir verlinkt. Die meisten, die jetzt gerade zuhören, die werden dieses Problem nicht haben, glaube ich. Also es kommt gerne mal vor, gerade bei URLs kommt es gerne vor, wenn man Session-IDs hinten dran hängt und die nicht rausfiltert, dann kann man ganz viele verschiedene URLs bekommen und dann greifen die Limits auch. So, und zwar, genau, Standard ist also die Nummer für euch, dann Daily Limit ist zum Beispiel 50.000 Reihen, ist so der Standard, da kommen relativ wenig Websites hin. Ich habe relativ wenig Kunden, die so viele URLs haben, dass man damit nicht hinkommt. Markus, bei dir?
Ja, nein. Also Limits auf Seitenebene, dass man da jetzt furchtbar viel Other hat, das habe ich mal gesehen, aber auch in so einem Einzelfall, der so ähnlich war, wie den du beschrieben hast, ansonsten nie. Also Limits nicht. Ja,
bei 50.000 ist mit einer Tabelle echt viel.
Da ist Sampling viel schlimmer als Limits.
genau.
Gut. Den nächsten Punkt, den ich reingenommen habe, den habe ich so ein bisschen mit einem lachenden und weinenden Auge dazu genommen. Es gibt immer lustige Videos bei digitalmetrics.guru und mit der Präsentation in den Videos muss man sich halt irgendwie abfinden. Aber ich gucke es mir halt regelmäßig an und diesmal war
ich habe die noch nie gesehen.
Ja, es ist halt, der sitzt halt da und redet mit einer sehr, sehr leisen Stimme und ich denke immer im Hintergrund schläft seine Mami schon, während er seine Videos aufnimmt. Aber der Punkt, in dem es hier diesmal drum ging, ist, er geht einfach im Data Studio gerne hin und benutzt mehrere Filter. Eigentlich jetzt keine besondere intellektuelle Leistung, zu versuchen, mehrere Filter drauf zu packen. Aber was mir dann dabei aufgegangen ist, ist, wie oft sitzt man vor Google Analytics, hat dann irgendwo so einen Bericht, hat dann noch eine sekundäre Dimension eingeblendet, um da irgendwie ein bisschen detaillierter reinzuschauen und wünscht sich dann jetzt eigentlich noch eine Dimension, die man dazu blenden kann.
Genau.
So, und die gibt's halt nicht. Im Data Studio aber schon. Da kannst du auch, weiß ich nicht, 4, 5 Dimensionen nehmen und immer weiter runtergehen. Es sind halt nachher nur Filter, ne? Also du kannst dann immer nur auf einzelne schauen oder musst den Filter halt aufmachen und die anklicken, die du haben willst. Aber das erweitert dann schon die Ad-Hoc-Analysemöglichkeiten einfach in einem schnell zusammengeklickten Bericht im Data Studio, wenn man an diese Grenze stößt und sich jetzt überlegt, wie komme ich da jetzt weiter? Ne? Weil auch mit einem selbstdefinierten Bericht in Analytics kannst du ja auch nicht beliebig tief da reingehen. Im Data Studio aber im Prinzip eigentlich schon.
Ja, cool. Gut zu wissen. Digital Metrics mal anschauen.
Genau, ne? Also den Tipp kann man ja so mitnehmen. Wer gute Nerven hat, guckt sich einfach auch das Video an.
Ja, cool. Wenn man mal nichts zu tun auf der Couch oder so, mal so ein ruhiger Fernseher mit Chips und so.
Man stört auf jeden Fall keinen wegen der Lautstärke. Das ist sehr, sehr, sehr leise gesprochen.
Ja, sehr cool. Genau, mein Tipp ist dann wieder ein bisschen einfacher. Es ist für alle, die den Google Tag Manager benutzen und da irgendwelche Pixel einbauen, dass wie bekomme ich ein bisschen Struktur rein? Was mache ich, wenn ich weiß, dass der Pixel nur 2 Monate gültig ist, damit ich ein bisschen Ordnung drin habe? Solche Sachen haben die Leute von Lunametrics mal veröffentlicht. Also 4 Tipps, um Werbepixel einzubauen im Google Tag Manager. Einfach durchlesen, nachbauen, fertig. Tag Manager wird immer wichtiger. Also ich habe ja, glaube ich, vor einem Jahr nochmal gesagt, dass ich noch gar nicht so wichtig finde, gar nicht immer nutze inzwischen. Ich könnte nicht mehr ohne Tag Manager. Wie ist es bei dir?
Ja, es gibt halt viele Sachen, die man sich wünscht und die dann im Tag Manager einfacher zu implementieren sind. Ne? Also selbst oder vielleicht gerade bei sowas wie so einem beliebten One-Pager, auf die man immer wieder trifft. Ne?
Auf jeden Fall.
Würde ich immer sagen, bevor wir jetzt und komm, verwanzier was und mach da noch ein Event und löst da was aus und tritra und trulala und gib ja mal bitte allem eine ID und tu und mach. Es ist da viel einfacher zu sagen, komm, bau deinen Analytics-Page-View da aus, bau einen Tag-Manager ein und dann können wir mal gucken.
Ja, oder auch so ein URL-Cleaning, wie ich es nenne, einfach Parameter so URL rausholen, die gerade so diese Personal Information, solche Sachen oder halt Referrer sperren auf der Danke-Seite. Also beim Tag-Manager schnell gemacht.
Mhm. Das ja, es gibt viele, viele Datenhygiene-Aufgaben, die der Tag-Manager einem abnehmen kann.
Genau. Ja. No. Darum, das nur kurz als kleine Seitennotiz. Tag Manager wird immer wichtiger, immer besser. Ich mag ihn.
Ja. Nächster Punkt ist auch eine Seitennotiz. Von dir. Genau. Da geht es nochmal um die Multi-Channel-Funnels in Google Analytics, die wir da in diesem Attributionsbereich haben, über den wir auch schon mal ein bisschen schwadroniert haben. Und was mir da so ein bisschen zu kurz gekommen ist, sind eben auch wirklich mal die Schwächen von diesen Reports aufzuzeigen. Und nicht nur, aber auch die werden schön in dieser Gesamtübersicht, die ich da verlinkt habe bei onlinemetrics.com, in einem Blogpost präsentiert. Einfach mal anklicken, nochmal drüber.
Die Schwächen auch?
Bitte?
Die Schwächen sind auch aufgezählt?
Die Schwächen sind da unten auch drin.
Ja, cool. Haben wir noch gar nicht reingeschaut, werden wir mal durchlesen. Sehr schön.
So, dann sind wir fast fertig.
Genau, da hätten wir jetzt noch, ich habe es genannt, Filter für Fortgeschrittene, ein bisschen, was man mit Regex und Filter und diesen Filtern generell in Analytics machen kann, damit man die Daten ein bisschen sauberer bekommt, haben die Analytics Pros wieder ein bisschen was veröffentlicht, einfach lesen, anwenden und nutzen. Also es ist einfach ein Filter. Ich sage ja immer, wenn ich ein Analytics sehe, wo gar keine Filter drin sind, dann ist noch viel zu tun. Weil das ist für mich immer so ein Analytics, wo ganz ohne Filter, da kann irgendwas nicht hinhauen. Oder hast du irgendwelche Properties oder Datenansicht, die keine Filter
haben? Ja, habe ich immer. Die nennt sich Rohdatenansicht.
Ja, klar.
Eine Arbeitsdatenansicht hat schon mehrere Filter in der Regel, wenn man auch viele Sachen braucht und wenn es auch um sowas geht wie das Saubermachen von irgendwelchen Informationen und sonstiger Schnickschnack.
Genau.
Nur von Spam nicht zu reden.
Ich hatte letztens da nochmal kurz eine Seitennotiz. Ich hatte letztens wieder ein Audit für so einen großen Online-Shop und da waren, dachte ich, cool, fast 20 Filter. Ja, das waren die ganzen ausgeschlossenen IP-Adressen, der beliebte Filter auf IP-Adressenbasis.
Mhm. Ja. Schön. Sehe ich aber auch immer noch unregelmäßig. Also,
ja klar, Google schreibt da ja auch drüber, was man so machen soll.
Genau.
Von daher, eigentlich passt es. So, und jetzt der letzte Punkt ist noch von dir.
Ja, das ist einfach jetzt nochmal so als Roundup. Also es gab wieder ganz, ganz, ganz viel im Blog von Simo, inklusive irgendwie einem kleinen Relaunch auf einer anderen technologischen Basis. Und das hat ihn wahrscheinlich wieder so beflügelt, dass er auch jede Menge Blogposts rausgehauen hat. Ich glaube, wir können uns hier darauf einigen, dass jeder, der den Podcast hört, eigentlich wahrscheinlich auch den Blog von Simo Ahava sowieso liest. Und wenn wir hier was in die Fundstücke aufnehmen, dann muss das schon ein Knaller sein. Diesmal waren es wieder viele hilfreiche Sachen, aber nichts, was man jetzt in diese Liste unbedingt mit aufnehmen müsste. Also einfach genereller Linktipp, simohaber.com.
Genau, einfach immer wieder lesen, wenn wir drauf gucken, fertig. Supi, dann wären wir durch mit unseren Fundstücken. Viel zum Lesen für euch. Wie immer wisst auf termfrequenz.de bei uns im Bereich in den Shownotes für die Folge 2.9. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum Ding des Monats und das nennen wir dieses Mal einfach Kampagnen-Tagging.
Ja, wir hätten auch All About Kampagnen-Tagging.
Markus, stellen wir uns mal ganz dumm, was ist eigentlich Kampagnen-Tagging?
Ja, also Kampagnen-Tagging stellen wir uns dann vor wie einen großen schwarzen Raum mit 2 Löchern drin. Auf der einen Seite geht der Traffic rein und auf der anderen Seite kommt der besser erkannt wieder raus. Also es geht im Prinzip darum, dem Google Analytics System dedizierter mitzuteilen, woher jemand gekommen ist und aus welchem Grund in all den Fällen, wo ich das selber in der Hand habe und es sonst in bestimmten Sammelbecken landet, wie zum Beispiel Referral-Traffic oder noch schlimmer Direct. Oder besser gesagt Direct, ja, genau. None, weil hier ist es dann eben nicht Direct, sondern vielmehr None. Also ein einfaches Beispiel ist, oder was viele dann auch anwenden und wo man vielleicht als erstes auf diese Kampagnenparameter stößt, ist das Thema E-Mail-Marketing. Wenn ich ein E-Mail-Tool benutze, einen gehosteten E-Mail-Versender, da gibt es ja jede Menge von, haben die normalerweise immer irgendwo im Backend einen Haken Kampagnenparameter nutzen. Den klickt man an und danach sieht man in der Webanalyse plötzlich, dass Leute gekommen sind über ein Medium E-Mail und über welche Kampagnen die da gekommen sind, die dann eben den entsprechenden Aussendungen, den Kampagnen aus dem E-Mail-Tool entsprechen. Habe ich diesen Haken nicht gesetzt, habe ich jede Menge direkte Besucher.
Genau. Und um vielleicht den einigen Zuhörern ein Ausrufezeichen in den Kopf zu senden, es geht um diese ominösen UTM-Parameter. Das ist das Kampagnen-Tagging. Das ist, wenn ihr danach sucht, UTM-Source, UTM-Medium und UTM-Campaign. Darum geht es im Kampagnen-Tagging. Und es geht eigentlich darum, Analytics klüger zu machen. Und Analytics weiß halt von selber nicht, woher die Besucher kommen. Es sei denn, der Referrer wird übertragen. Aber es wird ja oft genug vermieden. Sei es Facebook-Traffic, der über die App kommt, wird nicht übertragen. Oder generell jede App. Oder halt, wie du gesagt hast, E-Mail-Traffic. Weil sobald es im E-Mail ist und du ein Desktop-Programm nutzt, wird halt nichts mehr übertragen.
Also auch da, wo der Referrer übertragen wird, möchte ich vielleicht ja genauer wissen, wo er herkommt. Ne? So Klassiker ist Facebook. Möchte ich unterscheiden, ja, von welcher Kampagne, wenn ich irgendwie Werbung schalte bei Facebook, da jemand gekommen ist oder kam der von einem organischen Post oder was auch immer.
Genau, lohnt sich das Geld, was ich in Facebook reinstecke, sei es in der Redaktion oder in Ads, lohnt sich das überhaupt?
Genau, ne? Dazu nutzt man am besten, wenn man sowieso Kampagnen fährt, natürlich auch das Conversion-Tracking in Facebook, aber wie bei allen anderen Dingen ist der Blick auf das, was der Benutzer so auf der Website getan hat, idealerweise halt in der Webanalyse zu finden. Auch das geht natürlich über Facebook Analytics, klar, aber wir gehen jetzt hier mal von Google Analytics aus, weil sonst ist es Blödsinn, über die Kampagnenparameter zu reden.
Ja, und ich finde halt, ich muss ja vergleichen können, die Kampagnen von Facebook. Also ich muss ja Facebook-Kampagnen vergleichen können mit anderen, was sie kosten und was sie bringen. Und das kann ja nur in einer der Analytics, das sagt mir ja Facebook nicht.
Nee, genau.
Ich bin wieder in einem gefangenen System. Das ist so, wie wenn ich mich nur auf AdWords vertraue, um meine gesamten Kampagnen zu überwachen. Da habe ich immer nur eigene Daten. Und Facebook ist ja auch so, dass die Conversion auch für sich nehmen, wenn man das gesehen hat, glaube ich. Die machen ja View-Conversion, glaube ich. Solche Sachen halt. Und das haben wir in der Analyse, haben wir halt, wissen wir halt, bei allen ist es das Gleiche. Das zum Kampagnen-Tagging, was es ist. Und dann wird es halt in die verschiedenen Kanäle einsortiert. Und ganz wichtig ist ja auch bei den Kampagnen-Tagging, bitte keine neuen Namen ausdenken für irgendwelche Kampagnen oder fürs Medium, sondern die nehmen, die in Analytics definiert sind.
Genau. Ne? Also sonst was kann man schon falsch machen, ne? Ist die Frage, die man sich stellt. Also ich nehme eine beliebige URL und hängen dann da drei Parameter an, UTM-Medium ist gleich CPC zum Beispiel, weil es eine Kampagne ist, bei Facebook ist. Dann UTM-Source ist dann Facebook und UTM-Campaign ist dann mein Kampagnenname. Kann ja eigentlich nicht viel schief gehen, sollte man meinen.
Genau. Und was kann schief gehen?
Ja, im echten Leben ist es dann so, dass ich in der Regel sehe, dass dann jemand Facebook einmal mit großem F schreibt, der nächste schreibt nur FB. Und einer schreibt dann Facebook ganz groß und einer schreibt es ganz klein. Da kann man also schon bei UTM-Source sich da ganz schön ins Knie schießen. Und die Vergleichbarkeit oder beziehungsweise eben die Konsolidierbarkeit der ganzen Geschichten dann torpedieren. Ne? Die Kampagnennamen sind ja sowieso eindeutig. Da ist es fast egal, ob man alles groß oder klein schreibt oder so. Es sei denn, man möchte Kampagnen nach verschiedenen Typen eben auch wieder mal kanalübergreifend auswerten. Spätestens da muss man sich dann überlegen, wie genau will ich was ausfüllen. Bei UTM Medium ist es am einfachsten, weil da sollte man sich an das halten, was geht. Ja, also grundsätzlich kann ich da alles Mögliche reinschreiben. Das landet auch in Google Analytics. Dennoch gibt es...
Ja, aber es landet halt in Other.
Ja, eben. Ne?
So. Wenn man sich was ausdenkt. Und ich sage immer, diese Other ist auch das Einzige, was in Klammern steht. Und ich sage immer, diese Klammern symbolisieren den Mülleimer. Weil Asa ist für mich halt das, was nirgendwo reinpasst. Weil den Mülleimer kann Analytics nicht einsortieren, dann landet es halt da. Und das sollte man halt vermeiden. Man sollte halt Asa immer aufräumen, darum nichts Neues ausdenken, sondern einfach die vorhandenen nehmen, die eigentlich schon selbstredend sind.
Ja, ja? Stimmt. Ja. Ja, und dann gibt es eben auch noch ein paar andere Kampagnenparameter, ne? Die sollten wir vielleicht auch mal aufzählen, zumindest der Vollständigkeit halber.
Ja.
Also man kann zusätzlich zu diesen drei genannten, Medium, Source und Campaign, die sind alle notwendig. Ne? Also ich kann nicht einfach einen weglassen, dann funktioniert der ganze Kram nicht. Warum sage ich das? Das sage ich, weil ich letztens aus so einem Marketing-System heraus getaggte Parameter bekommen habe, wo die Kampagne gefehlt hat, glaube ich, oder die Source hat gefehlt und das Medium war falsch geschrieben.
Ja, sehr schön.
Und also das sind diese drei Pflichtparameter, wo man eben auch mal darauf achten sollte, dass die alle drei da sind und eben möglichst einem einheitlichen Format entsprechen, zumindest bei Source und Campaign. So, dann kann man auch noch einen UTM-Content übergeben. Das ist zum Beispiel, wenn man verschiedene Varianten hat, möglicherweise eine Anzeige oder sowas, auch bei Facebook, ne, oder bei Google, wie auch immer, wenn man da selber taggen möchte, bei Google AdWords.
Ja, so UTM-Content nutze ich relativ viel.
Ja.
Und zwar habe ich, wenn ich blogge und was veröffentliche, gibt es auf Twitter zum Beispiel am Tag 0, also am Tag der Veröffentlichung, gibt es einen Post, einen Tag nach der Veröffentlichung, 8 Tage und 29 Tage nach der Veröffentlichung. Mhm. Und ich möchte halt dann schon wissen, welcher Tag am meisten Traffic gebracht hat. Und das ist dann die Tage ab der Veröffentlichung ist dann UTM-Content. Und so kann ich halt sehen, dass es tatsächlich auch nach 8 oder 29 Tagen immer noch guten Traffic gibt über das gleiche Twitter-Post. Tweet nennt man es, genau. Mhm. So.
Ja, kann man machen, ist auch eine gute Idee. Also ob man es jetzt da macht oder ein UTM-Term, ist fast egal, um das abzuschließen. Der letzte wäre dann UTM-Term. Und das ist ursprünglich dafür gedacht, um eben das bezahlte Keyword zu übergeben. Kann man aber natürlich auch für alle anderen möglichen Angaben nutzen. Ne? Zum Beispiel, was war mein Targeting in der Facebook-Kampagne, um dann nach verschiedenen Targetings vielleicht auch mal zu segmentieren. Oder was auch immer. Ne? Oder das, was du gerade gesagt hast, kann ich genauso gut machen. Ne? Dass ich sage, das ist hier meine Ente-Aussendung und die Information möchte ich irgendwo haben, um dann nachher zu gucken, was hat denn wirklich am besten funktioniert. Klappt das am ersten Tag am besten oder ist der letzte Post der beste?
Genau. So, und was ist noch wichtig beim Kampagnen-Tagging? Was geben wir den Leuten noch mit auf den Weg?
Ja, grundsätzlich das überhaupt mal zu tun.
Ja.
Dann ist es eine super Idee, gleich von Anfang an, wenn man anfängt, eben seine verschiedenen Links, die man in der eigenen Hand hält, sage ich dann immer an der Stelle, zu verwanzen mit diesen Parametern, um die Messbarkeit beziehungsweise die Granularität in der Webanalyse zu optimieren, gleich vom ersten Tag an sich irgendwo eine Übersicht schaffen. Das kann eine Excel-Tabelle sein oder was auch immer. Ja. Und wenn man jetzt wirklich ein super oberordentlicher Mensch ist, dann trägt man sich in den Excel-Tabellen für die einzelnen Dinge sogar Vorgaben ein, die dann fest sind. Also zumindest mal für Source.
Ne? Da bin ich ja kein Freund von so Excel-Tabellen, die immer gepflegt werden. Weil, also bei mir ist Source immer die Domain, kleingeschrieben, von dem, wo ich das schalte. Und ich sage immer, ich sehe doch alle Kampagnen in einer Analytics und kann einen Report dafür bauen und einfach daraus hin, wenn ich ihn brauche. Und da sind alle drin, die ich jemals gemacht habe und angeklickt habe. Aber Excel geht natürlich, sehe ich auch oft. Ich sehe den Vorteil nicht so ganz, wenn man das dokumentiert.
Ja, was ich eigentlich sagen wollte,
ja,
ist, so eine Tabelle ist spätestens dann unerlässlich, wenn mehr als ein Mensch damit befasst ist, Links zu verwanzen. Einfach nur, um sich da abstimmen zu können. Ja, also die können sich auch zusammensetzen, können sich irgendwas vornehmen und jeder macht sich irgendwelche Notizen. Wie man es macht, ist ja egal, solange sich jeder dran hält. Aber nach meiner Erfahrung ist, wenn spätestens zwei Leute anfangen, mit sowas zu arbeiten oder halt irgendjemand damit zu arbeiten, ohne dass er es weiß, weil er einfach nur diese Werte in irgendein Tool einträgt, ohne zu wissen, dass daraus nachher Kampagnenparameter gemacht werden, dann ist das halt so eine Sache. Ne? Und da kann so eine Excel-Tabelle oder ein anderes Dokument oder irgendwie nachvollziehbare Absprachen und Regeln können da schon helfen.
Ja, oder halt ein Head of Tagging,
genau,
die mir sozusagen verantwortlich ist und auf die Finger haut, wenn es anders läuft.
Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich, auch in der Sendung. Ne? Irgendwer hatte das mal gesagt, genau. Irgendwo gibt es so ein Head of Tagging. Ich glaube, das war beim Mike in der Sendung oder so. Dann hatten wir das hier aufgenommen, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls fand ich das ganz lustig, dass es einen Head of Tagging geben kann, also in komplexeren Strukturen oder in Konzernen oder sowas, wo im Prinzip an alle naslang irgendjemand irgendwo irgendwelche Kampagnen macht, ist es eine gute Idee, all diese Links irgendwo bei einem Menschen irgendwo zentral zu sammeln und von dem vielleicht auch wirklich abnehmen zu lassen, um zu schauen, ob dieser ganze Kram da wirklich passt.
Ja? Genau.
Oder wenn er schlechter bezahlt ist, dann schickt man dem nur Links und der muss die alle taggen. Das geht auch. Dann darf der sich zwar nicht Head of irgendwas nennen, aber dennoch ist das irgendwo an einer zentralen Stelle irgendwo organisiert und das ist in der Regel eine gute Idee.
Genau, das hilft. Und ansonsten noch Tipp für UTM-Parameter nutzen, halt einen URL-Shortener benutzen, weil dann fällt den Leuten das nicht direkt auf, dass sie auf die Kampagnenparameter klicken, weil die URLs sehen immer nicht so schön aus. Gerade wenn man die im Footer hat oder so. Also ich habe zum Beispiel immer go.zwu.de, das ist mein URL-Shortener, fällt halt relativ wenig auf, funktioniert ganz gut. Und dann kann man immer alle Kampagnenparameter dranhängen, ohne dass man es sieht.
Genau, also einen eigenen Shortener ist mal die beste Idee natürlich, ne? Da kann man es am schönsten machen und das eigene Branding bleibt noch bestehen. Ansonsten ist es aber tatsächlich vielleicht wirklich besser, noch ein Bitly oder sonst was zu bemühen, statt irgendwo, wo man den Link tatsächlich sehen kann, ne? Wo man also wo der Link zum Ankertext wird. Sonst steht da halt wirklich so ein riesen Wust mit den ganzen Parametern hinten dran und das sieht immer so ein bisschen komisch aus. Und es gibt Leute, die sagen so, boah, klicke ich nicht drauf. Das heißt also, damit sollte man sich den Klick nicht versauen. Beim Auflösen nachher, also wenn die Seite besucht wird, stehen die Dinger aber natürlich trotzdem oben irgendwo in der URL, ne, am Ende der Weiterleitung, die der Shortener für mich gemacht hat. Und wem das nicht gefällt, dass diese Kampagnenparameter oben in der URL drinstehen, wenn jemand über meinen Facebook-Post zum Beispiel meine Seite besucht, vielleicht auch aus Angst, dass der meine Seite so geil findet, dass er sich oben die URL kopiert und irgendwo anders dann teilt, und ich dann Traffic bekomme über dessen geteilten Link, der dann so aussieht, als käme aus meiner Kampagne, was ja ein bisschen auch so stimmt, Klammer zu, dann kann ich auch dafür sorgen, dass diese UTM-Parameter nach dem Verarbeiten von Google Analytics auch wieder aus den URLs verschwinden. Das gehört zu den Sachen, die du eigentlich standardmäßig inzwischen überall machst, oder?
Nein, also ich habe es bei mir in meinem Blog eingebaut oder auf meiner Website, ich finde es auch echt schön. Das Problem ist, wenn du mit dem Tag-Manager arbeitest, solltest du die Kampagnenparameter irgendwo zwischenspeichern, falls du in anderen Triggern oder Tags drauf zugreifst. Mhm. Das kann ja durchaus vorkommen, weil die sind dann weg.
Ja, ja, klar.
Das kann dann passieren, dass die dann nicht mehr genutzt werden, können wir so aufpassen, also vorher messen und gucken, was man da eigentlich macht, bevor man da einfach immer die falschen Werte hat. Darum mit Vorsicht zu genießen, aber auf meinem Blog kann man es genau ausprobieren, ein paar Parameter dranhängen. Und sobald die abgeschickt wurden, der Analytics-Hit, dann werden die rausgelöscht. Geht ziemlich schnell. Aber es ist sehr schön, aber halt mit Vorsicht zu genießen. Man muss auch da mal wieder wissen, was man tut, wie so oft.
Ja, in die Links zum Ding des Monats habe ich auch nochmal ein Tool gepackt, beziehungsweise einen Link gepackt zu einer Lösung, wie man das machen kann, wenn man sich da selber mal mit auseinandersetzen will, ohne da jetzt der große JavaScript-Freak zu sein.
Genau, hervorragend. Dann noch Tipps, Link-Tipps für die Nutzung der Parameter.
Ja, der erste, den ich reingepackt habe, so ein bisschen Pflichtding. Also bevor wir anfangen, die zu entfernen aus der URL, müssen wir hier erstmal welche drin haben. Und da gibt es eben von Google in der Analytics-Hilfe ein Tool zur Erstellung von den URL-Parametern. Das kennt aber wahrscheinlich auch jeder. Wir linken es trotzdem nochmal an. Das ist, glaube ich, das Ding kann noch einen Link mehr gut gebrauchen wahrscheinlich. Ja. Weil das aber nicht das beste Tool ist, was ich kenne, habe ich noch einen zweiten reingepackt von jemandem zwu.de, keine Ahnung. Der hat so URL-Bilder gemacht. Und den empfehle ich auch in der Regel Kunden.
Genau, also nur mal kurz shameless Self-Promotion.
Ich hätte es jetzt vielleicht gemacht, aber mach's ruhig gerne selber, bitte.
Ach so, gut. Weil der Vorteil ist einfach, dass das Medium nicht frei Freestyle ist, sondern dass da nur welche drinstehen, die es auch gibt. Auch nicht alle, sondern nur die wichtigsten, damit dann wirklich jeder versteht, was er da tut und dadurch halt weniger fehleranfällig ist. Das ist so das Feature, was ich am besten finde. Oder wolltest du was anderes sagen?
Nee, das ist also, sagen wir mal, also Fehler Minimierung ist das eine Ding beim Kampagnenmedium. Ne? Ist jetzt nicht besonders komplex und hätte man bei Google auch schon so machen können, aber was soll's. Aber ganz praktisch ist auch, dass man gleich einen URL-Shortener zum Beispiel mitnutzen kann.
Ne? Genau, Google den dann direkt.
Weil sonst ist das einfach, man sind so zwei Schritte und hier ist es einer, muss man nicht lange drüber nachdenken, nimmt man lieber das Tool, was einem einen Schritt noch abnimmt.
Wenn man noch einen Schritt weniger machen möchte, nutzt man unten das Bookmarklet, was kein Mensch mehr kennt. Einfach URL-Bilder und das Ding in die Toolbar schieben vom Browser und dann habe ich, da wenn ich auf eine Fremdseite draufklicke, schon gleich alles ausgefüllt.
Mhm. Obwohl ich gar nicht mehr weiß, also wenn ich jetzt einen Browser neu installiere, hat er überhaupt noch eine Bookmark-Leiste? Muss ich die erst anzeigen?
Ich nutze die immer. Ich nutze sie auch immer,
die ist voll mit Zeugs, aber...
Aber nur aktuell, was ich morgen lesen möchte, nur der Kram ist da drin.
Ich glaube, die muss man sich inzwischen längst einblenden, weil die so ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Genau wie RSS und viele andere gute Dinge. Gut. Was haben wir noch in den Links?
Ja, ich habe einen 121 Watt.
Megapost von 121 Watt zum Thema Kampagnen-Tagging in Google Analytics reingepackt.
Ja, immer wieder eine nette Quelle.
Genau. Hätte man sich jetzt auch die ganze Sendung sparen können, einfach den Blogpost lesen.
Vorlesen. Hätten wir Alexander holen können, dass er uns hier das vorliest.
Genau. Wollen wir denn noch ein oder zwei Tipps oder Stolperfallen loswerden? Also ich hatte mir noch aufgeschrieben, dass es in Kampagnenbezeichnungen also durchaus ja schon mal Zeichen gibt, die in Google Analytics gar nichts zu suchen haben.
Ja, zum Beispiel? Ein Schrägstrich?
Ein Copyright-Zeichen zum Beispiel.
Geht das nicht?
Nee, ich glaube nicht.
Also ich glaube, Emojis gehen nämlich.
Also ich meinte, ein Copyright-Zeichen oder ein Quadrat oder sonst irgendwas hatte ich mal irgendwo in einer Produktbezeichnung, die stand dann auch in der Kampagne drin und ich habe es gar nicht selber reingeschrieben, sondern es war die Kampagnenbezeichnung aus Google AdWords, die dann nachher Probleme gemacht hatte irgendwo. Konnte ich nicht mehr nachgucken, weil ich nicht mehr wusste, wo es war. Aber es gibt Zeichen, die es zu vermeiden gilt, also am sichersten ist man wahrscheinlich, wenn man sich so an unsere handelsüblichen Zeichen hält.
Das lateinische Alphabet.
Genau, ja. Umlaute am besten gleich noch. Nee, also Umlaute sind jetzt nicht das große Problem. Ne? Leerzeichen auch nicht. Aber man kann das ein oder andere machen, was nicht so richtig gut funktioniert.
Genau. Okay, dann ich glaube, dann wären wir soweit durch mit Beschäftigung. Und natürlich von Analytics den Blogbeitrag lesen zu den Tagging-Disasters in der freien Wildbahn. Dann noch ein bisschen mehr dazu. Und auch dann vielleicht dazu noch mal mit Kanälen beschäftigen, gehört auch zum Thema dazu. Aber wenn ihr Kampagnen-Tagging macht, dann freut euch das schon sehr, denn das macht eure Daten einfach besser. Und auch das Arbeiten mit euren Daten macht dann viel mehr Spaß, wenn man weiß, wo kommt der Traffic eigentlich her. Ja. Weil Direct-Traffic ist gar nicht so viel, wie man denkt.
Und dann zum Abschluss noch ein Wort der Warnung. Wer Spaß bekommen hat am Kampagnen-Tagging, der tendiert, warum auch immer, aber ich sehe das auch im echten Leben draußen, tendiert dazu, plötzlich auch interne Links mit Kampagnenparametern zu
machen. Oh nein!
Warum ist das scheiße? Eigentlich ganz einfach. Wenn ich eine Kampagne, also Kampagnenparameter habe, dann übergebe ich eine neue Quelle und die neue Quelle überschreibt die alte Quelle. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel teuer über AdWords eingekauft wurde, klickt dann auf so ein internes Werbemittel, um dann in den Shop zu gelangen, kauft dann da ein, klopft sich nachher der Mensch auf die Schulter, der das Werbemittel auf dem Blog eingebaut hat. Und der arme Mensch, der das Geld in AdWords ausgegeben hat, muss nachher erklären, warum seine eingekauften Besucher nichts tun.
Genau, interne Links.
Also interne Links, interne Werbekampagnen mit solchen Parametern zu versehen, ist grundsätzlich eine schlechte Idee. Man kann das natürlich gerne machen, wenn die linkgebende Domain gar nicht die zu der Property gehört, die ich messen möchte. Das heißt also, wenn ich einen Blog habe, das heißt irgendwas.de und meine Domain ist aber irgendwasanderes.de und von irgendwas.de mache ich Links, die irgendwas verkaufen sollen auf die irgendwasanderes.de, dann kann ich die gerne mit Kampagnenparametern versehen. Wenn aber mein Blog zum Beispiel Teil meiner Domain ist und da mache ich irgendwelche internen Werbemittel in der Seitenleiste und mache da Kampagnenparameter dran, jemand klickt da drauf und landet dann halt auf der gleichen Domain im Verzeichnis Shop und kauft da irgendwas, dann weiß ich nachher nicht mehr, wie ist der Typ da überhaupt in den Blog gekommen, beziehungsweise also die Quelle ist dann überschrieben und die Attribution der Conversion oder der Transaktion, die nachher stattgefunden hat, landet dann eben auf dieser internen Werbekampagne.
Genau, Kampagnen-Tagging nur für außerhalb meiner eigenen Domain, die Seiten.
Genau. So, und dann als Abschlusslink zum Thema hatte Christian Ebernickel mal irgend so eine ganz wilde Geschichte mit internen Parametern, die hat die dann auch ITM-Parameter genannt, gebaut. Und wer also unbedingt seine internen Kampagnen taggen möchte und das dann nachher über Dimensionen auswerten will, der findet eine Anleitung unter dem Link, den wir auch hier in die Shownotes packen.
Genau, hervorragend. Das war es immer von uns zum Kampagnen-Tagging. Und jetzt huschen wir mal direkt weiter zu den Terminen in der nächsten Zeit. Und zwar Startest du?
Starte ich. Starte ich mit Werbung für das Online-Marketing Barcamp West am 13.04. Alle Infos unter omwest.de. Findet statt im Westen, das heißt in Köln. Ne, sonst gibt es ja im Westen nichts.
Genau.
Und es gibt jetzt Tickets. Nachdem genau, es angekündigt war Tickets. Und eine Pre-Phase und eine was weiß ich nicht Phase gab, gibt es jetzt die Phase, in der man Tickets kaufen kann. Also greift reichlich zu.
Genau, vielen Dank. Ich bin Mitveranstalter zusammen mit der Rea. Von daher, Markus, vielen Dank, dass du uns erwähnt hast. Dann mache ich mal weiter mit der Campix am 1. und 2. März. Da bin ich noch in Südostasien. Ich bin also nicht bei der Campix, weil ich erst Mitte März zurückkehre. Du bist auf der Campix. Bin ich da?
Ja, und viele, viele andere auch. Ich freue mich auch, den einen oder anderen da zu sehen. Sprecht
auf der SEO Campix, um genau zu sein, ist das ja jetzt genau. Ein Unterschied. Ja. Genau. Nächster Punkt.
Haben wir nochmal drin gelassen. Die SMX 2018 am 20. 21.03. in München hatten wir, glaube ich, am letzten Mal auch schon darauf hingewiesen, wie da der Status von irgendwelchen Early Birds ist, weiß ich gerade nicht. Ist aber auch nicht schlimm.
Genau, aber immer eine schöne Messe, schöner Überblick über alle Disziplinen des Online-Marketings. Und dann habe ich noch die OMKB reingeschmissen, die Online-Marketing-Konferenz Bielefeld am 27. April. Da bin ich als Speaker dabei, mal nach in die Stadt, die es nicht gibt, fahren. Dann mal gucken, was
da los ist. Da ich hab's auf meiner Zunge gekaut, jetzt sagst du es selber. Ist ja schlimm.
Siehst du.
Man kann Bielefeld nicht erwähnen, ohne diesen Satz zu sagen, oder?
Ja, stimmt, ne?
Ja. Es gibt so ein paar Sachen, die sind komisch.
Und da fällt mir gerade ein, dass ein Tag vorher noch ein anderer Event ist, aber ich glaube, da gibt es keine Tickets mehr. SEA Camp, keine Tickets mehr, oder weißt du das?
SEA Camp Jena war ausverkauft, ja. Rubelikotz.
Ja. Okay, ausverkauft, genau, okay. Ist ausverkauft, wäre ein Tag vorher am 26. April.
Ja, aber ich wünsche allen viel Spaß.
Dankeschön. So, und dann sind wir auch schon soweit durch. Der Gruß des Monats geht von dir, du bist diesmal dran, einen Gruß des Monats loszuwerden. Und genau. Der geht von dir an.
Der geht in den Westen.
Köln. An
Robin Heinz, ja, von den Feuermachern da. Und zwar anlässlich der Tatsache, dass er sich die Mühe macht, so super regelmäßig, jetzt bis auf den Sturm, wo man es mal absagen musste, einen SEA-Stammtisch zu machen.
Ja, cool.
Das kann ich mich auch mal mit SEAs zusammensetzen und nicht immer nur mit SEOs. Wobei ich die einen nicht den anderen oder umgekehrt bevorzuge.
Dann ist ja gut. Puh. So, ich bin ja weder noch inzwischen. Ich halte mich ja ganz raus. Okay, und dann wären wir jetzt auch schon am Ende. Wenn ihr Feedback für uns habt, wir freuen uns über Feedback. Entweder persönlich auf irgendwelchen Konferenzen, sprecht uns einfach an. Oder natürlich auf iTunes. Und wenn ihr nicht wisst, wie es auf iTunes gibt, sprecht den Markus einfach an. Der hat den Prozess schon öfter gemacht, Feedback oder Bewertung auf iTunes zu machen. Der hilft euch, wenn ihr ihm euer Handy gebt, einfach bestimmt sehr gerne, um die Bewertung dementsprechend zu machen. Stimmt das, Markus?
Ja. Alter Bewertungsprofi inzwischen.
Ja, sehr gut. Weil es ist eigentlich total einfach. Das ist total einfach. Einfach da klick, 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 klick. Und fertig.
Ja.
Genau, also, ansonsten, ja.
Ja. Feed it back, was das Zeug hält. Auch gerne Kommentare dann wieder zur aktuellen Sendung. Auf termfrequenz.de, so wie es der Mike zur letzten Sendung gemacht hat, Grüße zurück.
Genau, wenn ihr uns eine Mail schicken wollt an podcast@analytrix.de, die kommt dann auch bei uns an. Das war es soweit von uns. Ich sende mal schöne Grüße aus Bangkok, werde mich jetzt in den Feierabend begeben. Und du, Markus?
Ja, Feierabend kann ich jetzt noch nicht machen, es ist 11.05 Uhr, aber dafür habe ich noch einiges zu tun heute.
Super, dann viel Spaß dabei.
Ja, und dir auch beim Feierabend machen und allen anderen bei was auch immer die gerade tun. Sitzt ihr im Auto, fahrt vorsichtig weiter und ansonsten hören wir uns in der nächsten Sendung im nächsten Monat wieder. Wird dann vielleicht ein bisschen Jeck, könnte ja Karneval rundherum sein.
Stimmt, genau. Bis dann.
Tschüss.